Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Michael Blumenroth über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Niedrigere Inflationszahlen könnten täuschen, da vor einem Jahr die Rohstoffpreise auf Höchstkursen handelten. Mittlerweile sind viele Zinsschritte eingepreist in der Eurozone. Der Markt erwartet eine Erhöhung um 1,5% bis zum Herbst. Und auch für die USA werden höhere Zinsen und vor allem für einen längeren Zeitraum erwartet. Und schließlich noch, gibt es Ende der Woche womöglich eine Überraschung von der japanischen Zentralbank? So, hallo Michael. Ja, lass uns direkt mit Deutschland starten. In der letzten Woche wurden die Inflationsdaten für Deutschland veröffentlicht. Und die sind wie im Vormonat bei 8,7% gelandet. Und auch die Arbeitslosenquote ist unverändert, 5,5. Und damit bleibt die Sorge, dass sich die Inflation, also insbesondere die Kerninflation, auf einem recht hohen Niveau verfestigen könnte. Gleichzeitig haben wir auch Renditen gesehen, wie seit 2011 nicht. Also die 10-jährigen Staatsanleihen sind letzte Woche eben so hoch, haben so hoch gehandelt wie seit 2011 nicht. Kannst du mal ein bisschen auf die Inflationsraten eingehen? Also was könnte da in den nächsten Monaten passieren? Also wie sah es da im Vorjahr aus? Was könnte das eben bedeuten als Vergleichsbasis? Und haben wir vielleicht auch hohe Lohnforderungen? Also kommen da vielleicht aus Zweitrundeneffekten entsprechende Gefahren? Erzähl mal bitte.
Ja, danke dir, Carina. Im Prinzip kann ich beide Fragen mit Ja beantworten, auch wenn sich das auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen widerspricht. Und zwar hast du zu Recht gesagt, die Inflationsraten, die für den Januar veröffentlicht wurden, die haben jetzt eher negativ überrascht, die meisten Analysten, weil die meisten Analysten hatten im Median jetzt niedrigere Inflationsraten oder einen Rückgang erwartet. Stattdessen verharrte die Inflationsrate bei 8,7% und was du auch schon angedeutet hast, das eigentlich Schwierige an der gesamten Nachfrage ist wahrscheinlich die Kerninflationsrate, also die Inflationsrate, von der man die Preissteigerung bei Lebensmitteln und Energiekosten abzieht, dass die weiter angestiegen ist. Und jetzt haben wir tatsächlich zwei gegenläufige Effekte, wahrscheinlich in den nächsten Monaten. Und zwar einerseits sollten die Gesamtinflationsraten etwas abnehmen. Und zwar hängt das damit zusammen, dass wir jetzt ja leider schon ein Jahr den Krieg in der Ukraine haben. 24. Februar 2022 ging dies los. Und wenn man sich jetzt ein Jahr zurückerinnert, da war gerade in den ersten zwei, drei Wochen die Unsicherheit sehr groß gewesen. Die EU und die USA haben ja sehr schnell mit Sanktionen reagiert, was dann wiederum zur Folge hatte, dass an den Märkten Zweifel aufkamen, dass die Versorgung mit bestimmten Rohstoffen dann noch gewährleistet wäre weltweit, weil ja Russland nun mal auch immer noch ein großer Exporteur von Rohstoffen ist. Es ist nicht nur Rohöl oder Erdgas, sondern auch insbesondere Metalle. Bei manchen Metallen hat Russland halt auch einen sehr großen Anteil am Gesamtvolumen dessen, was weltweit exportiert und gehandelt wird. Und deswegen hatten wir jetzt gerade am 7. März, also ist jetzt dann quasi der Jahrestag, Rekordhöchststände bei vielen Metallen, insbesondere Industriemetallen gesehen, Kupfer, Aluminium, Nickel, alles schoss nach oben. Auch die Edelmetalle waren sehr, sehr teuer gewesen. Palladium als Beispiel ist auch ein Metall, was hauptsächlich in Russland gefördert wird, weil einfach die Erwartungen da gewesen waren, dass aufgrund des Krieges dann die Handelsbeziehungen, was die Rohstoffe angeht, eventuell komplett gekappt werden könnten. Das ist jetzt nicht der Fall. Wir haben jetzt Erdgas- und Rohölimporte aus Russland beschränkt in die EU hinein. Und einige andere Staaten haben sich auch angeschlossen, aber die Metalle werden weiterhin unverändert gehandelt, momentan noch. Zumindest. Und deswegen haben wir jetzt die Vergleichsbasis, du hast erwähnt, wir hatten jetzt am 7. März 2022 absolute Höchststände für viele Rohstoffe, für viele Metalle, sind auch Agrarrohstoffe dabei gewesen. Insbesondere die Metalle, aber auch Öl und Erdgas waren damals schon sehr teuer gewesen. Die Unsicherheit war groß und die Investoren an den Märkten hatten sich dann erstmal eingedeckt mit Rohstoffen, auch in den Terminmärkten. Jetzt kommt der Basiseffekt zum Tragen, gerade jetzt im März. Also im März vergleichen wir jetzt ja die Inflationsrate oder die Preise im März 2023 mit denen, die im März 2022 gehandelt wurden. Und da dürfte sich dann ein deutlicher Rücksatz der Gesamtinflationsrate ergeben, weil die allermeisten Rohstoffe wesentlich tiefer gehandelt werden, als es im Jahr 2022 gehandelt wurden. Das ist so ein Effekt, der zieht sich jetzt so ein bisschen auch das Jahr durch. Wir hatten dann Rücksitzer gesehen, dann ging es wieder ein bisschen rauf und runter, aber im Endeffekt sind viele Rohstoffe dann auch jetzt während der Sommermonate noch billiger, als es vor einem Jahr gewesen sind. Das bedeutet, die Gesamtinflationsrate gerät von dort etwas dann unter Druck. Aber wir haben auch den gegenteiligen Effekt, das hast du gerade auch schon richtig erwähnt, und zwar die Kerninflation und die eventuellen Zweitrundeneffekte aufgrund von hohen Lohnforderungen. Wir haben jetzt letztes Jahr im Herbst gerade hier in Deutschland schon ein paar Tarifverhandlungen gehabt, die jetzt, sagen wir mal, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht mit recht moderaten Lohnabschlüssen zustande gekommen sind. Ja, gerade in Bereichen wie Chemie oder Bau oder ähnlichen Bereichen, wo jetzt dann auch natürlich die Konkurrenzlage groß ist, wo es halt auch Firmen gibt, die im weltweiten Wettbewerb stehen und die deswegen sehr stark auf die Kostenbasis auch achten. Jetzt haben wir hier in Frankfurt ja schon zweimal jetzt gemerkt, mit dem Streik der öffentlichen Verkehrsmittel, wir haben die hohen Lohnforderungen des öffentlichen Dienstes, die Post ist momentan auch mit hohen Lohnforderungen konfrontiert und für mich als Nicht-Autofahrer wird es vielleicht dann unangenehm, wenn auch die Eisenbahngewerkschaft tatsächlich mit Streiks beginnen wird, was ab Ende März uns blühen kann. Also im Großen und Ganzen kommen jetzt wesentlich höhere Lohnforderungen in einigen Bereichen, die jetzt halt nicht unbedingt im globalen Wettbewerb stehen, die sich aber dann in die Inflationsrate auf mittlere bis längere Sicht dann auch weiter durchfressen werden. Also gerade Dienstleistungsbereiche, die haben ja dann also ein großer Anteil der Kosten von Dienstleistungsunternehmen, die entstehen gerade aufgrund der Lohnkosten. Und deswegen ist zu befürchten, dass zumindest die Preise für Dienstleistungen, ist auch das, was sich die letzten Monate so gezeigt hat, weiter ansteigen könnten, weil diese Lohnsteigerungen dann im Endeffekt auf die Preise reingerechnet werden. Das ist auch das, was man von vielen Firmen so hört, dass sie darüber nachdenken, tatsächlich dann nochmal eine Preisschraube drehen zu müssen, was jetzt kein böser Wille ist, sondern was einfach jetzt auch die höheren Kosten, die die Firmen haben, reflektiert. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wir erwarten, dass die Gesamtinflationsrate im Jahr 2023 etwas niedriger sein wird als im Jahr 2022, aber gerade in Deutschland noch immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Es könnte tatsächlich immer noch sein, dass wir im Jahr 2023 im Durchschnitt Inflationsraten in Höhe von 6-7% sehen. Und da ist dann nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr die Preise für Rohstoffe, die jetzt hauptsächlich der Treiber sind, sondern eher die Preise für Dienstleistungen. Und hier kommen dann sicherlich auch diese Zweitrundeneffekte zum Tragen. Es ist also abzusehen, dass da die aktuellen hohen Notforderungen nicht 1:1 erfüllt werden, aber dass sie doch zu einem gewissen hohen Maße erfüllt werden müssen von den Arbeitgebern, was dann sich auf die Preise weiter Einfluss haben wird.
Gutes Stichwort, weil Eurozone, die Inflationsrate ist auch entsprechend hoch reingekommen. Also wir hatten eine Kerninflation mit einem neuen Rekordwert, 5,6%. Und daraufhin preist jetzt auch der Markt relativ viele Zinsschritte, also von 2,5% Einlagensatz aktuell auf 4% in 10 Monaten. Und auch die Deutsche Bank hat ihre EZB-Prognose erhöht. Was kannst du vielleicht zur EZB noch ergänzen? Also wie sehr, ich meine, das ist natürlich ein ziemliches eine Schwierigkeit, vor der sie da steht. Alles wird womöglich erst mit Zeitversatz wirken und dann ist natürlich die Gefahr, wenn sie zu viel erhöht, dass sie vielleicht die Wirtschaft zu sehr abwirkt. Wie siehst du da drauf?
Ja, genau. Das ist genau das Problem, was den Notenbankern vielleicht momentan schlaflose Nächte bereiten dürfte. Aber du hast auch gesagt, Inflationsdaten sind nicht nur in Deutschland jetzt höher, als die Analysten erwartet hatten. Auch gerade Frankreich, Spanien, Italien gingen sie zwar zurück, aber waren auch höher, als die Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Niederlande und jetzt auch anekdotisch vielleicht gerade Dienstleistungen. Ich habe jetzt auch so ein paar Reisen für diese Woche gebucht. Da, wenn ich die Hotelpreise mit denen vom letzten Jahr vergleiche, dann kriegt man schon mal das kalte Schaudern am Rücken oder auch, das sieht man ja, wenn man in die Gaststätten reingeht, da die Speisekarte, die wechselt da teilweise im Wochenrhythmus, was die Preise angeht. Also das ist genau das Problem, dass sich das europaweit gerade in den Dienstleistungssektor durchfrisst Und die EZB hat das Problem erkannt. Ich glaube, das Problem für die EZB ist zum einen, wie du gesagt hast, die Kernrate höher als erwartet, neuer Rekordwert bei 5,6%. Und die EZB weiß, sicherlich ist den meisten EZB-Vorderen bewusst, dem EZB-Direktorium, dass man es versäumt hat, frühzeitig auf diese inflationäre Entwicklung zu reagieren. Man hatte so im letzten Jahr einen Fehler gemacht, sehr, sehr lange über die Inflation als transitory, also als vorübergehend anzusehen. Man hat ja jetzt letzten Jahr im Sommer sogar noch anders angekauft, als schon Inflationsraten von 5% über die Ticker liefen. Also man ist sich bewusst, dass man damals viel zu langsam reagiert hat. Die FED war nebenbei gesagt auch zu langsam, aber die EZB ist ja noch ein ganzes Stück hinter der FED her gewesen. Und ich vermute, deswegen würde die EZB jetzt lieber mehr tun als zu wenig, weil Inflation ist halt etwas, ja auch was uns alle betrifft, wo wir auch genau, wie du es eben gesagt hast, das Problem haben, es kann sich so eine Lohnpreisspirale bilden, die die Inflationsraten lange auf einem recht hohen Niveau festzurrt, und das tut uns allen in der Bevölkerung weh. Das tut natürlich auch den Firmen weh, gerade denen, die die höheren Preise nicht eins zu eins schnell abwälzen können. Also Inflation ist das entscheidende Problem für die EZB. Und deswegen wird es auch deutlich mehr tun, als man noch vor wenigen Wochen erwartet hat. Ich muss ja dem Uli Stephan schon mal Lob zollen. Der hat schon letztes Jahr im Herbst gesagt, dass die EZB bis zu 4% hochgehen kann mit dem Einlagenzinssatz. Wir sind jetzt bei 2,5%. Und ich habe eben mal geschaut, wo jetzt die Märkte das Ganze einpreisen. Das geht ja über Overnight Index Swaps. Kann man schauen, wo die Märkte jetzt die Terminal Rate der EZB sehen. Und Terminal Rate ist dann der Zinsgipfel, an dem der Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus beendet oder an dem der Höhepunkt von Schatten gehen dürfte. Und die ist momentan bei 3,97% für den Herbst, also bei 4% ungefähr. Wir haben jetzt nächste Woche eine EZB-Sitzung, da sind die 50 Basispunkte eingepreist. Wir haben im Mai eine Sitzung, da dürften auch nochmal 50 Basispunkte folgen. Und auch unsere Kollegen haben jetzt den View geändert, dass sie einen Zinsgipfel zwischen 3,5 und 4, wahrscheinlich bei 3,75% sehen. Das wäre dann eine weitere Zinserhöhung, die dann noch im Juni kommt. Und danach muss man gucken, ob im Sommer oder nach dem Sommer noch ein Satz oben drauf kommt. Der Holzmann übrigens von aus Österreichischer Nationalbank, der hat sich ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Der hat gesagt, es gibt noch viermal 50 Basispunkte Zinserhöhung, was jetzt bei ihm vielleicht nicht verwundert, weil er hat schon so einen falkenhaftes Attribut, was ihm angeheftet wird, aber es ist zumindest etwas, was dann an den Märkten doch immer noch ein bisschen die Ohren klingeln lässt, weil das natürlich Zinssätze sind, die wir von der EZB jetzt über ein Jahrzehnt nicht gewohnt sind. Und jetzt hast du es auch schon gesagt, das Problem ist natürlich, mit jedem Zinsschritt, den ich nach oben mache, da besteht dann die Gefahr des Overtightenings, also dass man dann zu viel macht, anstatt dass man einfach das Niveau nicht trifft, an dem die Wirtschaft nicht zu sehr leidet. Wir haben jetzt schon im vierten Quartal die Eurozone jetzt entweder ein ganz leichtes Wachstum, die Zahlen können nochmal revidiert werden. Da gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass wir im vierten Quartal 2022 Nullwachstum hatten, was aber jetzt vielleicht bei dem ganzen Umfeld mit Öl und Gas und ähnlichen Befürchtungen zu schlecht ist, wie man das noch Monate vorher erwartet hat. Aber natürlich besteht die Gefahr, je höher der Zinssatz ist, die Kreditvergabe wird dadurch gehemmt. Auch jetzt, sagen wir mal, gerade die Häusermärkte, das sind in der Eurozone nicht so das große Problem, wie es wahrscheinlich in anderen Ländern ist. Also gerade Kanada, Schweden, Australien sind so Länder, die sehr stark variabel verzinsliche Hypotheken haben. Das Problem haben wir in der Eurozone nicht ganz so stark, aber die Immobilienmärkte werden dadurch geschwächt. Die Kreditnachfrage der Unternehmen geht zurück, je höher die Zinsen sind, und das bedeutet, die Wirtschaft wird ausgebremst. Die Konjunktur könnte schwächeln, die Konjunktur könnte vielleicht sogar in eine Rezession kommen, wenn das Zinsniveau jetzt über das Niveau kommt, dass man vielleicht gerade noch tolerierbar wäre, um die Konjunktur weiter am Laufen zu halten. Also im Großen und Ganzen ist das ein zweischneidiges Schwert. EZB will die Inflation bekämpfen, aber gleichzeitig die Auswirkungen auf die Konjunktur nicht zu stark, zu groß werden lassen. Ich vermute jetzt persönlich, dass die EZB tatsächlich der FED auch folgt und sagt, die Inflationsbekämpfung ist uns das Wichtigste. Ist auch die Message, die Frau Lagarde in letzter Zeit häufig verbreitet hat. Und deswegen gehen wir davon aus, dass da noch ein paar Zinsschritte nachkommen. Ob es jetzt 3,75, 4% oder sogar ein bisschen drüber sind, das wird sich dann zeigen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da, dass wir Raten sehen können, die wir, wie gesagt, Richtung 4% gehen.
Ja, danke. Und dann ist es natürlich auch noch spannend, wie lange bleibt es denn? Und da hat sich ja auch die Erwartungshaltung bezüglich der USA etwas verändert. Also Stichwort higher for longer, dass die Zinsen vielleicht nicht so schnell wieder sinken. Also hatten wir ja vor einigen Wochen noch über Zinssenkungen im zweiten Halbjahr diskutiert. Das ist völlig aus dem Markt und kann natürlich dann ähnlich auch für die Eurozone gelten. Also eben blicken wir Richtung USA. Ich kann schon wieder Inflationszahlen bzw. Konsumentenpreise anführen, die auch eher auf der Oberseite überrascht haben. Und damit haben wir auch hier plötzlich wieder Zinssätze, 10-jährige Treasuries seit Herbst erstmals wieder über 4% gesehen letzte Woche. Also was bedeutet das denn für den Euro-Dollar-Wechselkurs, wenn beide ja ähnlich weiterlaufen? Ne? Ursprünglich wäre vielleicht doch mit einem stärkeren Euro zu rechnen gewesen. Wie siehst du da jetzt mittlerweile drauf?
Ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht, Carina. Das ist natürlich, also mag vielleicht für Zuhörer ein bisschen langweilig erscheinen, aber Inflation und Geldpolitik, das sind, glaube ich, die Themen, die jetzt wirklich die Märkte noch weiter beschäftigen werden und die auch hauptsächlich dafür für die Entwicklung der Märkte bestimmt sind. Und du hast angesprochen, der Euro-Dollar-Wechselkurs. Ich habe es im Januar ehrlich gesagt nie verstanden, warum die Märkte schon fürs zweite Halbjahr zwei Zinssenkungen in den USA eingepreist hatten. Das war jetzt eigentlich nicht konsistent mit dem, was die Fed so vermittelt an stark in die Inflation vorgehend. Jerome Powell in jeder Pressekonferenz nach der Sitzung haut heraus, dass er die Inflation als das größte Übel ansieht, dass gerade auch die ärmeren Bevölkerungsschichten am meisten darunter leiden, dass die Fed wirklich robust gegen die Inflation vorgehen möchte. Das haben die Märkte im Dezember, Mitte Dezember noch so verstanden, aber im Januar hatten sie dann irgendwie, warum auch immer, kamen einige Wirtschaftsdaten, die jetzt nicht mehr ganz so gut waren. Und schwupps, schon waren da die zwei Zinssenkungen eingepreist. Jetzt hast du es auch schon angesprochen, Carina, das hat sich im Februar um 180 Grad gedreht. Das war eigentlich der Auslöser der 3. Februar. Da gab es die Arbeitsmarktdaten in den USA oder einen Schritt zurück. 1. Februar war die letzte FED-Sitzung. Da hat Jerome Powell genau das nochmal so gesagt, dass er wirklich total fein damit ist, weiter die Leitzinsen deutlich zu erhöhen. Am 3. Februar kamen dann die Arbeitsmarktdaten, die mit 517.000, glaube ich, die lagen einfach so deutlich über den Erwartungen, dass die Märkte richtig geschockt waren. Und dann zwei Stunden später kam der ISM-Index der Services, also der Einkaufsmanager-Indizes, der dann auch mit einem Sprung um 6 Punkte nach oben einfach die so stark ausgefallen ist, dass die Märkte gesagt haben, oje, die Wirtschaft ist robust in den USA, was natürlich sehr schön ist für die Wirtschaft und für uns alle, aber gleichzeitig bedeutet das, dass, wie du schon gesagt hast, Carina, higher for longer, also die Fed wird die Zinsen weiter nach oben ziehen und wird sie dort auch länger lassen, als bis dato vermutet. Jetzt haben wir tatsächlich beide haben sich ungefähr gleich entwickelt. Das heißt, haben sich nicht gleich entwickelt. Die Erwartungen in die Terminal Rate der USA, die sind jetzt im Februar stärker gewachsen als für die Eurozone. Da war schon eher mehr angepreist gewesen in der Eurozone und auch die Renditen sind stärker nach oben gekommen. Du hast es auch schon gesagt, Carina, 10-Jahres-Rendite war wieder über 4% gewesen in den USA. Die 2-Jahres-Rendite fast auf der Höhe von 5%. Jetzt wieder zurückgekommen, ein bisschen seit Freitag. Aber 2-Jahre-Rendite, 5%, das ist ja schon mal dann eine richtig hohe Hausnummer. Kurzfristig gibt es dann auch ordentlich Zinsen, wenn man das Geld in den USA am Geldmarkt parkt, während da die Eurozone doch noch ein bisschen hinterherhinkt, was die verfügbaren Zinsen angeht, die man als Anleger oder Investor dann tatsächlich kassieren kann. Also da haben wir dann eine Ausweitung, hat ein bisschen der Renditedifferenz zugunsten des Dollars im Februar. Jetzt sehen wir gerade jetzt wieder so ein bisschen eine kleine Umkehr. Der Euro-Dollar-Kurs war ja Richtung 1,55 gefallen. Wir sind jetzt wieder über einen Cent gestiegen zwischenzeitlich. Wir sehen jetzt auch wieder tatsächlich eher so ein bisschen noch weiteres Einpreisen in der Eurozone. Also natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das auf den Euro-Dollar-Kurs gucken kann. Das wären jetzt genau diese realen Zinsdifferenzen. Inflationserwartungen in den USA werden die Realzinsen höher sein, weil die Inflationserwartung oder die Inflation niedriger sein wird und die Zinsen höher, die Renditen höher, besser gesagt, während in der Eurozone noch eine riesige Lücke klafft zwischen der Inflation, die jetzt gerade momentan ausgewiesen wird, und den Leitzinsen, die die EZB bietet. Das spricht ja weiter für den Dollar, aber das wird sich ja dann wahrscheinlich noch ändern. Die EZB wird die Leitzinsen höher anpassen müssen als die Fed. Und das spricht eigentlich dann eher für den Euro, weil auch auf mittlere Sicht die Fed dann doch wahrscheinlich eher die Zinsen wieder senken wird, als es die EZB machen wird, weil zwar in beiden Währungsräumen die Inflation wahrscheinlich sticky sein wird, also die dann einen längeren Zeitraum anhaltend auf einem hohen Niveau bleiben wird, aber in den USA werden die Leitzinsen einfach höher sein, die werden 5,25-5,5% sein und dadurch dann doch immer die Wirtschaft ausbremsen, stärker als das in der Eurozone der Fall sein wird. Tendenziell spricht also diese Erwartung dafür, dass der Euro mittelfristig zum US-Dollar zuliegen kann, also gerade vielleicht dann auch in der zweiten Jahreshälfte, wenn die ersten Zinssenkungen in den USA eingepasst werden und wenn die USA vielleicht tatsächlich kleine rezessive Tendenzen zeigt. Eine Sache, die jetzt immer noch ein bisschen so von außen reingrätschen kann, der schwarze Schwan, sind halt die geopolitischen Streitigkeiten, die sich immer wieder aufbauen können. Der US-Dollar ist nun mal der sichere Hafen par excellence. Wenn also irgendwo schwarzer Schwan wieder vorbeiflattert und sich an den Märkten niederlässt, sei es jetzt ein Schwan, der jetzt eine Pandemie oder Eskalation im Krieg oder dann doch irgendwelche Beschränkungen von irgendwelchen Rohstoffen, Lieferkettenprobleme, die jetzt eigentlich eher mehr gelöst werden momentan, dann hätte der US-Dollar wieder Rückenwind. Aber mittelfristig erwarten wir, dass die EZB mehr Potenzial hat, noch die Leitzinsen zu erhöhen und dass deswegen dann auch die Differenz zwischen den Zinsen und Renditen, die man in beiden Währungsräumen erzielen kann, schrumpfen wird, was den Euro mittelfristig unterstützen dürfte.
Ja, lass uns noch nach China blicken. Also wir hatten da Frühindikatoren, die ganz positive Signale zeigen. Also liegen sogar deutlich oberhalb der Expansionsschwelle. Dann ist aktuell gerade der Nationale Volkskongress und da wurde ein Wachstumsziel von 5% verkündet. Da können wir vielleicht gleich mal kurz drüber diskutieren, ob man da ein nur in Anführungszeichen davor setzen sollte oder nicht. Also wie schätzt du denn die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und den Renminbi ein?
Ja, danke Carina. Genau, da kann man lange darüber diskutieren, ob nur oder nicht. Also 5% Wachstum, das würden wir uns in Deutschland hier die Finger danach lecken, wenn es 0,5 werden sein. Aber 5% ist natürlich schon eine Hausnummer, die einfach für uns hier in Europa wie so eine Mär aus ferner Geschichte sich anhört. Ist natürlich schon weniger als so die letzten, als vor Corona ausgerufen wurde. Da waren wir dann, hatten teilweise ja Steigerungen von zweistelligen Niveaus gesehen. Dann ging es runter so Richtung 6%. China, auch damals ja die große Wirtschaftslokomotive nach der Finanzkrise, hat dann vielleicht so die Erde ein bisschen oder die ganze Welt aus der Schlamassel mit rausgezogen. Jetzt 5%, jo, also wir sind da ein bisschen optimistischer. Wir sind eher so Richtung 5,5-6,0% eingestellt. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass der Volkskongress selbst nur die 5,0% rausposaunt hat, weil das bedeutet einerseits, dass das Ziel leichter zu erreichen ist. Letztes Jahr, 2022, war ja mit plus 3,0% eher enttäuschend, was natürlich an den massiven Lockdowns gelegen hat. Und es bedeutet für die Wirtschaft einerseits was Negatives, könnte weniger Stimuli geben, weniger fiskalische Stimuli auch, weil man hat in China schon jetzt genug Trabantenstädte oder Brücken ins Nirgendwo reingebaut oder Flughäfen sonst wohin und dafür viel Geld ausgegeben. Scheint momentan, dass China auch so ein bisschen Augenmerk auf die Verschuldung richtet und nicht mehr irgendwelche Investitionen, die sich als relativ sinnlos erweisen, tätigen möchte. Was erfreulich war, auch beim Volkskongress, was rauskam, sind die 12 Millionen Arbeitsplätze, die man in diesem Jahr neu schaffen möchte. Das ist so gerade in China auch ein Problem mit der Jugendarbeitslosigkeit. Ist natürlich durch Corona jetzt auch verschärft worden. Und da möchte man jetzt mehr auf den Servicebereich abzielen. Also nicht mehr irgendwelche Infrastrukturmaßnahmen, die man eigentlich gar nicht so dringend braucht, sondern mehr so auch in den Bereich Dienstleistung wechseln, was dann auch vielleicht gar nicht so schlecht ist. Die wirtschaftliche Entwicklung ist dann natürlich gut, also besser als, also viel schlechter als während der Corona-Maßnahmen kann es nicht sein, wenn es nicht noch in ein neues Virus auflammt oder China sich politisch ungeschickt verhält, gerade gegenüber den USA, dann dürfte das Wirtschaftswachstum auch unserer Ansicht nach zu erreichen sein. Was für ein Renminbi bedeutet, das muss man mal sehen. Wenn man so die Zinsen anschaut, China wird wahrscheinlich jetzt, wie eben gesagt, weniger Stimuli liefern, also die Zinsen nicht mehr weiter senken, was es dann für den Renminbi spricht. Andererseits haben wir eben gesagt, die EZB könnte noch einen Schluck aus der Pulle ordentlich nehmen, die Fed auch, ist natürlich jetzt auch schon viel eingepreist, aber das würde eigentlich ein bisschen gegen den Renminbi sprechen. Die Kapitalausflüsse, die man in den letzten Monaten gesehen hat, könnten anhalten und es ist auch die Frage, wenn die Chinesen wieder reisen dürfen, ob die Touristen ihr Geld dann lieber in Europa ausgeben und dort shoppen gehen als in China selbst. Also ein paar Sachen, die vielleicht im Renminbi ein bisschen Gegenwind liefern, aber im Großen und Ganzen sehen wir auch dieses positive, den Rückenwind, den der Renminbi durch den Wirtschaftsaufschwung bekommen sollte. Also hier sind wir eher so ein bisschen neutral. Der Renminbi, da könnte auf kurze Sicht jetzt erstmal ein bisschen seitwärts handeln und danach muss man mal schauen, wenn die Wirtschaft doch tatsächlich stärker durchstartet, dann könnte das wiederum ihm zugutekommen.
Dann ein letzter Blick heute in Richtung Japan. Wir haben Ende der Woche, 10.3., eine Zentralbankentscheidung. Das ist dann die letzte Sitzung von Kuroda. Da wurde nämlich ein neuer Zentralbankchef gewählt. Dessen erste Sitzung ist allerdings dann im April. Wie blickst du denn da dann in Richtung Geldpolitik? Also wird da bald die lockere Geldpolitik enden? Also zuletzt wurde im Dezember ja die Begrenzung der 10-jährigen Rendite der Staatsanleihen auf plus minus 0,50 etwas ausgeweitet. Ist das denn überhaupt noch haltbar? Das ist auch schon wieder sehr kostspielig, hat man festgestellt, oder?
Ja, genau. Also es ist auch für mich jetzt ein bisschen unverständlich, dass die Japaner weiter daran festhalten. Vielleicht ändert sich das mit dem Herrn Ueda, der startet, glaube ich, am 8. April. Wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Es gibt ich habe so eine Minderheitenmeinung an den Märkten, die man so hört, dass vielleicht die japanische Notenbank am Freitag tatsächlich überraschen könnte und der Herr Kuroda als Abschiedsgeschenk da nochmal irgendwas posaunen wird, dass die Geldpolitik weniger locker wird. Aber der Markt glaubt eigentlich noch nicht so richtig dran. Es muss wahrscheinlich ein neuer Notenbankchef her. Und um auf deine Frage zurückzukommen, also sinnvoll ist das Ganze irgendwie nicht mehr, weil einerseits ist die Kurve dadurch, wenn man sich jetzt so einen Chart über die Laufzeiten anschauen würde, sieht etwas komisch aus. Also die 50 Basispunkte nach oben sind tatsächlich künstlich niedrig gehalten. Die Rendite war auch kurzfristig immer mal ein bisschen über den 0,50 Prozentpunkten gewesen. Das kostet ein immenses Geld der japanischen Notenbank, dann tatsächlich dann die Staatsanleihen unbegrenztem Maße, wie sie es ja auch im Dezember gesagt hat, weiter aufzukaufen, um die Staatsanleihen, die Rendite der 10-jährigen auf dem Niveau unter 0,5 oder bei 0,5 Prozent zu erhalten. Und das ist meiner Ansicht nach erstens zu kostspielig, zweitens macht es den Markt auch völlig kaputt. Ist ja so, dass Staatsanleihen durchaus ja auch als Sicherheiten gebraucht werden oder dass Banken oder Finanzunternehmen Staatsanleihen als Kollaterale oder Ähnliches brauchen, um da halt wirklich ein sicheres Papier anbieten zu können. Und das ist in Japan da wirklich in den letzten Jahren dann doch eher kaputt gemacht worden. Da ist ja die japanische Notenbank mittlerweile der größte Besitzer der Staatsanleihen in deutlich über 50% über alle Laufzeiten hinweg. Und das ist etwas, was, denke ich mal, wo der Druck dann auch jetzt allmählich zu stark sein wird. Der Markt denkt, geht davon aus, dass das Renditeziel bald aufgegeben werden wird, wenn der neue Notenbankchef Ueda am Ruder ist. Man geht auch davon aus, dass der Negativzins, Japan hat immer noch einen minus 0,1% Negativzins, auch im Laufe dieses Jahres aufgehoben werden könnte, vielleicht sogar dürfte. Und was auch ein Argument dafür wäre, dass jetzt ja die Frühlingstarifverhandlungen anstehen, da kamen jetzt Forderungen der Gewerkschaften so von plus 4,4% Gehaltserhöhung. Man wird sich erfahrungsgemäß so ein Prozent niedriger einigen, bei ungefähr 3,5% vielleicht, aber wir haben auch in Japan jetzt eine Inflationsrate, die deutlich über der 2%-Marke ist, auch wenn es nur 4% momentan sind und wenn die wahrscheinlich aufgrund von Basiseffekten im März, April dann auch wieder zurückgehen wird. Aber auch in Japan ist die Inflation über dem Ziel von 2% und da denke ich mal, das Renditeziel, die Yield Curve Control, wollte ich sagen, die wird dann nicht mehr allzu lange anhalten. Es wird spannend werden, sehr spannend. Vielleicht am Freitag nochmal letzte Sitzung von Kuroda und dann die nächste unter dem neuen Zentralbankchef Ueda. Das wird etwas sein, wo die Märkte wahrscheinlich durchaus sehr volatil handeln werden, wo auch dann an Optionsmärkten wahrscheinlich im Vorfeld viel Absicherung gesucht werden wird. Und ich denke mal, das wird sehr spannend.
Ja, glaube ich auch. Also schauen wir nächste Woche auf den 16. März für die EZB, eine Woche drauf am 22. März dann Richtung USA. Und dann eben, ich glaube auch 8.4. in Japan wird sicherlich auch spannend. Ja, Michael, vielen Dank für deine Einblicke heute und allen, die zugehört haben. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.